Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Als Theaterkünstler hatte Jürgen Gosch drei Leben. Das erste begann in den 60er Jahren an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin-Ost. Von dort hat er erste Schritte als Schauspieler an den Provinzbühnen von Parchim, später auch Potsdam gemacht, wo er auch anfing zu inszenieren. Er wurde von Fritz Marquardt an die Volksbühne Berlin geholt und siedelte von dort 1978, als seine Inszenierung von Büchners Leonce und Lena aus politischen Gründen abgesagt wurde, nach Westdeutschland über. Dort begann das zweite künstlerische Leben des Jürgen Gosch. Er inszenierte an unterschiedlichen Häusern, war erfolgreich, bis er 1988 zum künstlerischen Leiter der Berliner Schaubühne gewählt wurde und Schiffbruch erlitt. Er rappelte sich zwar wieder auf, aber in den folgenden Jahren wurde es ruhiger um ihn und seine Arbeit. Bis Ende der 90er Jahre. Das Theater hatte gerade mal wieder einen Jugendhype hinter sich gebracht und plötzlich war Gosch der Mann der Stunde. Viel beschäftigt, hochgelobt, mit Preisen geradezu überhäuft. Die Theaterkritik schwärmte von der Durchlässigkeit, der Echtheit, der Radikalität, die seine Theaterabende haben und dass sie dabei unforciert, aber präzis auch immer das Theater als Medium mit thematisieren. Doch auch wenn all diese Attribute auf seine Arbeiten passen, verweigerte er sich, die eine Methode oder den einen erkennbaren Stil zu seiner Handschrift zu machen. In einem Interview, das ich mit ihm vor 3 Jahren am Schauspielhaus Zürich aus Anlass der Uraufführung von Jasmina Resas Gott des Gemetzels führte, sagte er dazu Folgendes.
Stil ist ja so wie eine schlechte Angewohnheit, dass man, damit man bemerkbar ist oder damit die Leute sich orientieren können. Auch bei dem bleibt immer das Licht an. Oder bei denen sind die Fenster immer auf der linken Seite. Oder bei denen gibt's nie Fenster. Oder bei denen ist die Bühne voll oder bei denen ist die Bühne leer. Das sind ja alles Fragen, die legitim sind und die man sich stellen muss, ob es Fenster gibt oder ob die Bühne voll oder ob die Bühne leer ist. Aber sinnvollerweise wird man sie ja immer aus der Beschäftigung mit dem Gegenstand beantworten. Und nicht sozusagen so eine Antwort vorher schon haben. Und ich denke immer, wenn man einen Stil hat, dann weiß man schon so vieles vorher. Und was ich hoffe, nie vorher zu wissen. Weil man probiert ja die Proben und die sind ja in der Regel gar nicht so kurz und finden jeden Tag 2-mal manchmal statt und das über 2 Monate. Und man macht sie ja, um in diesen Wochen was zu begreifen. Und um anderen was begreiflich zu machen. Und da hilft es nicht, sozusagen so bestimmte Marken schon vorher zu setzen.
Jürgen Gosch war ein Workaholic. Sein Leben fand im Theater bzw. in den Probenräumen statt. Eine langjährige Zusammenarbeit verband ihn mit dem Bühnenbildner Johannes Schütz und einer Handvoll Schauspieler und Schauspielerinnen, mit denen er immer wieder zusammenarbeitete. In den letzten Jahren vor allem am Schauspielhaus Zürich, in Düsseldorf und am Deutschen Theater Berlin. Er beschäftigte sich regelmäßig mit den Stücken von Shakespeare, kam in die Schlagzeilen, als er den Macbeth in Düsseldorf ausschließlich von nackten Männern spielen ließ und hat mit Tschechows Onkel Vanya und die Möwe am Deutschen Theater in Berlin 2 Theatermeisterwerke geschaffen. Gegenwärtig, nackt, nur vom Moment und dem Spiel der Schauspieler getragen, die während des ganzen Abends auf der Bühne sind, gefangen in einem Bühnenbild, aus dem es kein Entrinnen gibt. In Zürich füllten Gosch und Schütz letztes Jahr für die Uraufführung von Roland Schimmelpfennigs Hier und Jetzt die Schiffbauhalle mit 65 Tonnen frischer Erde. Auch diese Inszenierung ein Schauspielerfest und eine Feier der Vergänglichkeit. Auf meine Frage vor 3 Jahren, was für ihn denn das Wichtigste am Theater sei, schwieg Jürgen Gosch erstmal lange. Dann...
Ja, das sind ja so eine Frage, die man sich Gott sei Dank, also ich finde es richtig, dass Sie sie stellen, aber die ich mir sonst nie stelle, also die man sich ja nicht stellt, was das, aber wenn ich drüber nachdenken würde, da ist wirklich eine Sache, dass mehrere Leute gemeinsam etwas versuchen rauszukriegen, sich mit einer Sache in so großer Gemeinsamkeit wie möglich und in so großer Eigenverantwortung gleichzeitig wie möglich beschäftigen und das Ergebnis dann oder das vorläufige Ergebnis dann einer noch größeren Gruppe von Leuten präsentieren.
Er hat im Mai in Berlin beim Theatertreffen, wo 3 Schwestern und Macbeth eingeladen
waren nach der Vorstellung von drei Schwestern eine Schauspielerin gesagt, dass man als Schauspielerin fast verschleckt wird, wenn man mit ihnen arbeiten darf, also verwöhnt ist. Und sie hat mir dann so erklärt, dass sie gesagt haben, sie schaffen das in Proben, eine ganz spezielle Aufmerksamkeit herzustellen, die für Schauspieler eben eine Freiheit bedeutet. Würden Sie das auch so beschreiben aus der anderen Position? Ist das so eine Art Methode vielleicht oder so ein Ziel, über Aufmerksamkeit an das, was Sie mal Gegenstand genannt haben, hinzukommen?
Ja, also Freiheit, so die größtmögliche Freiheit für den, der einem da gegenübersteht. Dem die Möglichkeit zu geben, sich so ausgelassen und frei wie möglich zu benehmen, zu bewegen. Das ist das Ziel, bestimmt. Weil wenn das nicht da ist, sind die Ergebnisse immer begrenzt. Also, oder dann sind sie, also die Chance, dass man etwas erreicht, was einen selber und was auch andere Leute interessiert, die ist größer, je größer die Freiheit aller Beteiligten ist. Natürlich vor allem der Schauspieler.
Aber das ist ja erstmal die Zielvorgabe. Das würden auch alle unterschreiben wahrscheinlich. Da gibt es wahrscheinlich wenige.
Nicht ganz hier. Nee. Nö, es gibt ganz deutlich auch Regisseure, die das nicht so interessiert. Die mehr Wert darauf legen, dass es eine gewisse darüber nachdenken oder mehr Zeit darauf verwenden, darüber nachzudenken, wie etwas, was sie für nötig und wichtig halten, wie das am besten durchgesetzt werden kann auf der Bühne. Das ist nicht ganz das Gleiche wie das, was mir durch den Kopf geht, als das, was getan werden
wird. Gut, das eine ist, wenn ich es richtig verstehe, man kommt mit einem Konzept, hat klare Vorstellungen und die anderen sollen das aufführen. Also ja, man braucht
ja,
die,
also weil man das... Auch die, man braucht die anderen auch, wenn der ist klar.
So, und das, was Sie schaffen, wenn ich es richtig verstehe, ist ein Raum, wo die anderen eben auch ihr Bestes geben können. Nur, wie macht man diesen Raum? Wie schafft man diesen Raum?
Aber nicht nur aus Selbstlosigkeit, sondern weil ich aus Erfahrung auch weiß, dass ich nur mein, was auch immer sein mag, das Beste, mein Bestes nur geben kann, wenn gleichzeitig die anderen so frei wie möglich sich bewegen. Ich glaube, die Einschränkung von anderen bedeutet gleichzeitig immer, dass man dümmer mit sich umgeht als nötig.
Sie haben ja als Schauspieler angefangen, haben in den 60er Jahren noch in Ostberlin Schauspielausbildung gemacht. Ist da der Schauspieler mit dabei, wenn Sie Regie führen?
Nee, das weiß ich schwer zu sagen. Ich vermute eher, dass es nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil das ist so lange her. Manchmal denke ich, dass ich mich ganz gut noch erinnere, wie so bestimmte chemische Prozesse in Schauspielern wahrscheinlich ablaufen. Aber ich noch so eine dunkle Erinnerung. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr, das ist nicht, nee, es gab auch Phasen, Jahre, wo ich mich anders verhalten habe, wo ich Theater anders verstanden habe, und das ist auch so das Ergebnis von Ereignissen und Nachdenken und Nachfühlen und so, dass ich im Moment denke, am schönsten, am meisten macht es Spaß, wenn die Autonomie aller Beteiligten wirklich groß ist. Und auch so groß ist, dass es riskant ist. Also das kann ja, so eine Freiheit kann ja auch fürchterliche Folgen haben. Oder in der Regel hat sie die auch immer und die muss man auch aushalten. Ja, man muss all das Fürchterliche, was dann eintritt, wenn die Freiheit groß ist, das muss man manchmal die Nerven haben.
Und ich glaube, das, was Sie jetzt beschrieben haben, für sich oder für das Proben, gilt auch fürs Publikum bei Ihren Vorstellungen oder bei den Inszenierungen, die ich gesehen habe. Sie bringen sehr viel Spaß und man muss aber auch was aushalten. Also man kriegt Schere oder den Spagat als Erfahrung mit.
Ja, das ist richtig. Also in der Regel bin ich immer verzweifelt über, wenn ich Aufführungen von mir wiedersehe nach der Zeit, bin ich auch immer tief verzweifelt, weil das nur partiell haltbar ist. Und manchmal nicht. Manchmal hält sich auch das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit lange, ohne nacharbeitende Beschäftigung. Nur einfach durch den Kontakt mit dem Publikum, durch die Vorstellung, hält sich da was Lebendiges und entwickelt sich auch. Aber es gibt auch durchaus Aufführungen, wo das wegbricht, wo das nicht so, aus tausend Gründen, wo das nicht zu halten ist und wo die Freiheit dann fürchterliche Folgen auch hat und wo man dann, wenn man es erlebt, dann fängt man wieder an zu probieren und wenn man es doch kann und wenn die Umstände so sind. Ja, das ist, stimmt, das finde ich ein bisschen auch so eine Weitergabe eines an das Publikum. Also in gewisser Weise, deswegen um auf die bei dem Licht im Publikum. Deswegen ist es natürlich der Versuch, manchmal so die Probensituation so zu verlängern.
Sie haben sehr viel Erfolg gehabt in den letzten Jahren, nachdem es eine Zeit gab, wo Sie nie so im Rampenlicht standen, um bei der Lichtmetaphorik zu bleiben. In den letzten Jahren, Sie sind fast Dauergast beim Berliner Theatertreffen, Sie werden ausgezeichnet, die Produktionen gehen auf Tourneen, werden zu Festivals eingeladen. Bewirkt das was? Ist Ihnen das wichtig?
Ja, das ist wichtig. Man denkt ja dann, dass der Kreis der Leute, die ein Interesse haben an dem, was man macht, dass der groß ist. Und natürlich ist es schöner, wenn es viele Leute sehen mögen, als wenn es wenig sehen mögen. Weil man leitet davon ab, dass ein bestimmtes Verständnis, das man erfährt. Ach, das möchte ja jeder, dass er verstanden wird.
Macht das das Arbeiten leichter? Also ist das so ein Kreisel, dass, wenn es erfolgreich ist, gesehen wird, gemocht wird, auch wieder leichter geht, noch weiter vorzudringen? Und wenn man vielleicht im Zögern, im Zweifeln drin ist, dass es da eher eine Bewegung nach innen gibt?
Das kann ich nicht richtig sagen. Ja, im Moment würde ich eher denken, dass so, dass einen das entspannt, der Erfolg, den die Dinge haben. Je entspannter man ist, desto mehr kommt vielleicht heraus. Das ist alles spekulativ. Da denke ich auch nicht so drüber nach. Aber sicher ist Erfolg kein Nachteil. Bestimmt nicht.
Weil wenn Sie entspannt sagen, Sie arbeiten ja sehr viel, Sie sind unglaublich produktiv. Das ist jetzt schon die dritte Produktion, die in dieser Spielzeit von Ihnen rauskommt. Woher nehmen Sie dafür die Energie? Sie wirken überhaupt nicht veräußert. Theater kann ja auch ein Apparat sein, der zur Veräußerung, zur Beschleunigung.
Weil ich so viel mache. Ich gehe jeden Tag irgendwo hin zur Probe. Und das ist auch bewusst. Ich will, dass es so ist. Weil ich glaube, das ist das Normalste. Und je normaler ich mich bewege, desto eher komme ich auch auf was auf der Probe. Also das Tun ist das Einzige, was übt. Das unentwegt etwas tun. Das ist das, was einen trainiert, was einen übt, was einen gleichzeitig auch entspannt sein lässt. Wenn man nur alle, weiß nicht, ich will jetzt keinen Zeitraum nennen, ist man sehr viel angespannter. Wenn es normal ist, dass man zur Probe geht, dann ist man gelassener.
Probensituation und Theatervorstellung wuchsen bei Jürgen Gosch zu einer Einheit zusammen. Er suchte das Leben auf der Bühne und betonte damit immer auch seine Vergänglichkeit und die des Lebens. In diesem Mai wurde Jürgen Gosch und Johannes Schütz im Rahmen des Berliner Theatertreffens der Theaterpreis der Stiftung Preußische Seehandlung verliehen. Gosch selbst konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dabei sein. Die Laudatio hielt Roland Schimmelpfennig. Jürgen Gosch hat in den letzten Jahren viele seiner Stücke uraufgeführt. Im Andenken an Jürgen Gosch, der gestern in Berlin im Alter von 65 Jahren seinem Krebsleiden erlegen ist, hören wir hier in Reflexe nun diese Rede.
Alles ist spielbar, hat Jürgen Gosch mal bei einem gemeinsamen Treffen mit Johannes Schütz im Café Lubitsch zu mir gesagt. Oder genauer gesagt, alles ist spielbar, solange es im Text vorkommt. Konkret ging es damals wohl darum, wie es wäre, wenn sich ein komplettes Ensemble von Schauspielern mit einem Schlag in einen Schwarm Vögel verwandelt oder in ein Kornfeld im Wind. Vielleicht drehte sich das Gespräch aber auch gerade um die Verwandlung in Löwen, Wölfe, Krokodile, Skorpione oder in ein Spiegelei. Alles ist spielbar. Das Theater von Jürgen Gosch und Johannes Schütz ist ein Theater auf der Suche nach der vollkommenen Freiheit. Es ist ein Theater der Vorstellungskraft. Ich habe bei den gemeinsamen Produktionen mit Gosch und Schütz in den vergangenen Jahren immer gestaunt. Ich war immer vollkommen verblüfft, überrascht. Der Weg, den die beiden einschlagen, ist nie vorhersehbar, ist nie berechenbar. Und zuletzt vor 5 Tagen hier im Deutschen Theater bei Idomeneus war es wieder so. Beide, Gosch und Schütz, sind scheinbar durch nichts aus der Ruhe zu bringen, weder durch gewalttätige Pfeffermühlen, noch durch rote Eulen, weder durch wild gewordene US-Topmodels oder unsichtbare Killerorganismen, noch durch den Stillstand der Sonne an einem heißen Berliner Spätnachmittag. Im Gegenteil, beide lieben Unmöglichkeiten, beide lieben die Überforderung, die Unverhältnismäßigkeit. Das Theater von Jürgen Gosch und Johannes Schütz ist ein Theater, in dem sich niemand schont. Alles ist spielbar. Die Begegnung mit Gosch und Schütz hat mein Leben verändert. Und ich kann beiden für ihre Offenheit, Radikalität, Kraft, Sturheit und Fantasie im Umgang mit meinen Texten nur danken. Die Begegnung mit beiden ist immer beflügelnd, immer inspirierend, erhebend. Und jede unserer gemeinsamen Produktionen, jede, führte bei mir und ich glaube auch bei Gosch und Schütz zu einer Art Aufbruchsstimmung, zu einem kreativen Tatendrang im besten Sinne. Wohin jetzt? Wohin aufbrechen? Wohin weiter? Was jetzt? Also, was jetzt? Jetzt, nach hier und jetzt und Idomeneus, denke ich, müsste man in einem nächsten Schritt noch einmal versuchen, wirklich einmal auf Handlung weitgehend zu verzichten. Jetzt könnte man, ohne sich dabei zu verkrampfen, die Sprache fast vollkommen im Hintergrund lassen. Es gäbe keine Erzählung, kein Epos, keine Zeitsprünge, wenig Handlung, vielleicht gar keine. Stattdessen Bewegung. Ich stelle mir ein Stück vor, in dem sich alles die ganze Zeit nur um einen einzigen, sehr, sehr langen Moment dreht, so wie in einem Film von Antonioni. Eine Wiese oder besser ein Park hinter einem sehr vornehmen Restaurant im Südwesten von Berlin. Es ist Nachmittag, eine Familienfeier im Anschluss an eine Taufe oder an eine Kommunion. Es ist einer der ersten warmen, sonnigen Frühlingstage. Der Wind in den hohen Bäumen und im Gras. In dem Park hinter dem Restaurant eine Gruppe von festlich angezogenen Kindern, viele Mädchen, nur zwei Jungs, etwas älter als die anderen. Viele der Mädchen tragen Kleider. Die Kinder haben ein Spiel erfunden. Sie rennen oder laufen immer wieder von dem einen Ende des kleinen Parks zum anderen und dabei versuchen sie, die beiden Jungen, die etwas größer und stärker sind, einzufangen. Die beiden Jungs laufen voraus, die anderen folgen. Die Jungen werden gefangen, die Kinder bleiben stehen, etwas ratlos. Alle müssten für einen kurzen Moment etwas ratlos sein. Und dann laufen die Kinder weiter, immer wieder. Sie bleiben stehen und laufen weiter, stundenlang. Die Rufe der Kinder, das Geräusch der Füße im Gras. Am Rand des Parks, sitzend auf einer Treppe, die Erwachsenen. Manche haben sich ins Gras gesetzt. Unaufgeregte Gespräche, wechselnde Konstellationen, Fliehkräfte, von denen noch niemand etwas weiß. Oder wer davon weiß, will heute davon nichts wissen. Alle sehen den Kindern zu, die Kinder laufen los und bleiben wieder stehen, als ob sie ein Wind kurz angeschoben hätte. Die Kinder müssten in diesem Theaterstück natürlich nicht von Kindern gespielt werden, sondern von Ernst und Dörte und Kati und Wolfgang und Charlie und Falk und Uli und Bernd und Corinna und Corinna, Christine, Christiane, Markus und Alex, Maike und Chris und den vielen, vielen anderen Freunden und Weggefährten aus den vergangenen Jahren, die ich hier alle gerne nennen würde. Und die alle müssten natürlich nicht nur die Kinder spielen, sondern auch den Wind und die Bäume und das Gras und die Schnecken, den Himmel, ein paar verstreute Wolken, die Sonne. Wer weiß, wie die Bühne von Johannes dafür aussehen würde. Immer die Kinder, die hin und her laufen, wie eine Gruppe von Rehen, die sich plötzlich in Bewegung setzt und 20 oder 50 Meter weiter wieder zur Ruhe kommt. So müsste es sein. Und sonst erstmal gar nichts. Keine Vergangenheit, keine Zukunft, keine Entwicklung. Die Kinder, die Rufe, die Füße im Gras, die zusehenden Erwachsenen. Beide, Gosch und Schütz, suchen so etwas wie die gerade Linie. Beide suchen so etwas wie den kürzesten Weg ins Zentrum des Textes. Und im Zentrum des Textes steht bei Gosch und bei Schütz der Mensch. Der Mensch im Stück, also die Figur, und der Mensch auf der Bühne, der Schauspieler. Es geht den beiden um die Abbildung des Menschen mit all seinen Fähigkeiten und Unfähigkeiten, in all seiner Größe und in seiner Jämmerlichkeit, in seiner Komik und in seinem kompletten Elend. Die Darstellung des Menschen bedarf keines dramaturgischen Konzepts. Sie braucht neben der Regie, dem Bühnenbild und dem Text vor allen Dingen eines: begnadete, mit Furchtlosigkeit, Witz und Zähigkeit begabte Schauspieler. Es gibt Gründe, warum viele Schauspieler bei Gosch, der scheinbar wenig erklärt oder kommentiert, der aber trotzdem viel fordert und nicht leicht zufriedenzustellen ist, ein Stück über sich hinauswachsen oder besser ausgedrückt, warum Sie, die Schauspieler, in diesen Arbeiten mit Gosch und Schütz so sehr bei sich sind. Einer der Gründe ist, Gosch verbiegt niemanden. Er verlangt nur einfach gleichzeitig alles und nichts. Ein weiterer Grund ist, Gosch überträgt Verantwortung. Schütz und seine Räume tun es ebenso. Die Abende von Gosch und Schütz sind Ensembleabende. Gosch und Schütz suchen die gerade Linie in das Zentrum des Texts. Aber die gerade Linie, der kürzeste Weg, ist nicht immer der einfachste. Das Theater von Gosch und Schütz ist schnörkellos, direkt, aber es nimmt sich in jedem Fall die Zeit, die der Text braucht. Es bedient keine Erwartungen, es kümmert sich keine Sekunde um das Genre, es ist frei. Es kann hart sein oder brutal oder komisch oder auch alles gleichzeitig. In jedem Fall ist es einfach. Einfach im Sinne von klar und unverstellt, körperlich. Und beide, Regisseur und Bühnenbildner, begreifen den Text nicht als Material, sondern als eigenständigen, unangreifbaren Körper. Gosch inszeniert jedes Satzzeichen, jedes Komma, jede Pause, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Er folgt dem jeweiligen Text mit äußerster, buchstabengetreuer Genauigkeit. Er nimmt ihn ernst, er lässt sich vom Text führen, aber gleichzeitig begegnet er dem Stück mit vollkommener Freiheit und oft mit großem anarchischem Humor. Alles ist spielbar, solange es im Text vorkommt. Die Arbeiten von Gosch und Schütz sind ungemein lustvoll und gleichzeitig sind sie in gewisser Weise auch vollkommen illusionslos. Es wird dem Zuschauer nichts vorgemacht, das meine ich mit illusionslos, aber trotzdem ist sie da, die Lust. Die Lust an der Verwandlung, die Lust an der Aggression, die Lust am Untergang, die Lust an der Verwüstung, manchmal auch die Lust an der absoluten Sauerei, gerade in den Bühnenräumen von Johannes Schütz. Diese Räume haben manchmal in ihrer großen Kraft etwas von allgemeingültigen, weit übertragbaren Grundsatzerklärungen zum Verhältnis von Mensch und Sprache, zum Raum und zur Zeit. Diese Räume sind manchmal wie die Fassung und das Brennglas. Sie sind mehr als vital. In diesen Räumen toben die Elemente. Wasser, Sand, Erde, Regen, Schnee. Vielleicht fließt Blut, vielleicht nicht. Klarer geht es nicht. Einfacher auch nicht. Man muss es nur aushalten. Gosch und Schütz arbeiten seit 1991 zusammen. Die erste gemeinsame Arbeit war Die Möwe in Bochum. Seitdem haben sie unter anderem in Frankfurt, Bochum, Amsterdam, Düsseldorf, Basel, Zürich, Hamburg und Berlin zusammengearbeitet. Bis zum heutigen Tag sind fast 50 gemeinsame Arbeiten entstanden, wie Johannes Schütz neulich freundlicherweise für mich ausgerechnet hat. Das wirklich Schreckliche am Theater ist die ihm innewohnende Vergänglichkeit. Kompositionen, Filme, Texte, Skulpturen bleiben, sie können die Zeit überdauern. Theateraufführungen, und laufen sie noch so erfolgreich über Jahre, verschwinden irgendwann. Irgendwann ist Schluss. Die einzige Möglichkeit, dieses Verschwinden wenigstens halbwegs zu verhindern, sind Filmmitschnitte oder Fernsehaufzeichnungen. Von den fast 50 gemeinsamen Arbeiten von Johannes Schütz und Jürgen Gosch sind seit 1991, wenn ich und Schütz richtig gezählt haben, 10 Produktionen zum Theatertreffen eingeladen worden. Endspiel, Mama und die Hure, Sommergäste, Macbeth, Drei Schwestern, Wer hat Angst vor Virginia Woolf, Der Gott des Gemetzels, Onkel Vanya, Die Möwe und Hier und Jetzt. Mit Ausnahme der Aufzeichnung von Gott des Gemetzels durch das Schweizer Fernsehen ist keine dieser Arbeiten vom Fernsehen festgehalten worden. Keine einzige. Keine einzige. Es ist mir ein Rätsel, wie das passieren konnte. Auf der anderen Seite, Fernsehen ist ein elektronisches Medium. Das Theater dagegen lebt, es atmet. Und weil es lebt, atmet, ist es natürlich vergänglich. Schließlich muss es einen Grund geben, warum Gosch und Schütz sich nicht schon vor Jahrzehnten dazu entschieden haben, lieber mit Zelluloid oder mit Marmor zu arbeiten. Vielleicht ist das der Grund. Das wirklich Schreckliche, schrecklich Schöne, auch großartige, einmalige am Theater ist die dem Theater innewohnende Vergänglichkeit. Vor unseren Augen erschaffen im Theater jeden Abend Menschen ein Kunstwerk, das nicht aus Marmor ist oder aus Zelluloid, ein Kunstwerk, das kommt und wieder verschwindet, wenn das Licht auf der Bühne ausgeht. Das Theater von Gosch und Schütz erzählt von Liebe und Anstrengung, Verzweiflung, Vergeblichkeit, Einsamkeit, Schmerz, Angst und Wut. Dieses Kunstwerk lebt, es ist lebendig, aber weil es lebt, ist es vergänglich, das ist der Preis. Das ist gleichzeitig desperat und schön. Auf der Bühne wird bei Gosch und Schütz buchstäblich alles möglich, alles ist spielbar. Die Schauspieler, also Ernst und Dörte und Kati und Wolfgang und Falk und Uli und Bernd und Corinna und Christine und Christiane und all die anderen vielen Freunde und Weggefährten aus den vergangenen Jahren, ich kann sie nicht alle nennen, aber sie merken, ich würde gerne, die müssten alle unter der Regie von Jürgen Gosch auf einer noch zu erfindenden Bühne von Johannes Schütz die Kinder im Park spielen. Die Bäume und den Wind und die leeren Sektgläser und die Grashalme müssten sie auch spielen. Die Kinder laufen los und bleiben stehen. Alle verwandeln sich kurz in einen Schwarm Vögel, der über den Park zieht. Es würde nur um diesen Moment gehen, das Loslaufen und das Stehenbleiben und das Loslaufen und Stehenbleiben erlebt und beobachtet aus einer Vielzahl von Perspektiven. Und alle würden sich wirklich anstrengen, damit es gelingt, den Rest der Zeit außen vor zu lassen. Es gäbe keine Vergangenheit, keine Zukunft, nur die Gegenwart. Aber natürlich gelingt das nicht, das kann ja nicht gelingen. Dieser Moment kann nicht ewig dauern. Ein Mädchen versucht, auf einem Einrad zu fahren, was nicht ganz einfach ist, vor allem, weil sie heute ausnahmsweise ein Kleid trägt, sonst nie, wirklich nie. Auf einer kleinen Rutsche entdecken zwei dreijährige Mädchen in weißen Kleidern, gespielt von Kati und Maike zum Beispiel, oder vielleicht auch von Bernd und Alexander, zu ihrem großen Erstaunen, dass sie komplett identische Unterhosen anhaben. Natürlich könnte unendlich viel passieren. Plötzlich sind alle 20 Jahre älter oder 20 Jahre jünger. Aber mir wäre lieber, all das würde diesmal nicht geschehen. Eigentlich würde gar nichts geschehen. Die Gruppe der Kinder läuft los, wie von einem Windstoß in Bewegung gesetzt, und dann kommt sie wieder zum Stehen. Die Erwachsenen trinken noch ein Glas. Was ich noch sagen wollte, sagt einer. Darüber reden wir lieber später, antwortet ein anderer. Die ersten Gäste brechen auf, langsam wird es etwas kühl. Die abendliche Kühle müsste auch jemand spielen. Welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin soll das übernehmen? Schwierige Frage. Und dann müsste einer die untergehende Sonne spielen. Schöne Rolle, bestimmt sehr komisch bei Gosch. Und dann geht die Sonne unter, natürlich fulminant inszeniert und gespielt. Und wir würden lachen. Vielen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.